Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Als Zimmermann im Auftrag des Herrn unterwegs, darum geht's heute bei uns hier in der Lebenshilfe. Und wir sprechen über Bernhard Thoma oder mit Bernhard Thoma. Er hat als junger Zimmermann Gott so etwas wie einen Blankoscheck gegeben. 3 Jahre lang wollte er damals für den Himmel verfügbar sein. So als junger Mensch macht man vielleicht mal so ein Versprechen oder so eine Idee. Und Gott hat ihn tatsächlich beim Wort genommen und aus 3 Jahren sind mittlerweile 30 geworden. Hier in der Lebenshilfe erzählt Bernhard Thoma uns von seinem Herzensprojekt, nämlich dem Bau kleiner Holzkirchen in den Ländern Osteuropas. Ganz am Anfang hat er in den 1990er Jahren als gelernter Zimmermann und ausgebildeter Zimmerermeister in jugoslawischen Kriegsgebieten Notunterkünfte gebaut. Eine dieser Notunterkünfte wurde damals dann auch als Kirche genutzt und da hat es schon eine neue Richtung gegeben, denn dann hat Bernhard Thoma den Ruf ereilt, in der damaligen Sowjetunion Kirchen zu bauen. Um dies zu ermöglichen, hat er damals auch diesen Verein gegründet, der heißt Kirchen für den Osten. Mittlerweile hat er mit seinen Teams über 30 Kirchen aus Holz in 15 Ländern gebaut. Und über all das hat Bernhard Thoma ein Buch geschrieben mit dem Titel Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Und so heißt auch unsere heutige Lebenshilfesendung Lebenslinien, Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Bernhard Thoma ist uns zugeschaltet aus Schamhaupten. Das liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg. Grüß Gott, Herr Thoma.
Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Und Herr Thoma, Sie sind der Gründer und auch der Geschäftsführer dieses Vereins Kirchen für den Osten, das sollte ich noch anfügen. Und Sie können uns also da auch erzählen, sicher auch von der Vereinsarbeit, aber also von der ganzen Organisation. Aber erst wollen wir heute mal vor allem drüber sprechen, wie war denn das alles? Also es soll auch gerne zeugnishaft sein. Und ich habe hier Ihr Buch vor mir liegen. Ich habe mit Vergnügen darin gelesen, denn Ihre Geschichte erzählt viele kleine Anekdoten. Da sind also immer auch so kleine Geschichten aus dem Alltag mit dabei, die einen dann richtig auch zum Schmunzeln bringen, weil sie voll aus dem Leben gegriffen sind. Aber meine erste Frage, Herr Thoma, warum haben Sie dieses Buch, Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn, geschrieben?
In erster Linie als Glaubenszeugnis auch für andere Menschen dort, wo sie stehen, einfach Zeugnis einfach auch für den lieben Gott abzugeben. Weil jeder Einzelne ist ja besonders und jeder hat besondere Charismen erhalten und die sind dazu da, einfach die Welt einfach auch zu bewegen und zu verändern. Und das waren jetzt die letzten 30 Jahre, es sind so viele Begebenheiten, die ich erleben durfte, im Auftrag des Herrn, wenn man so nennen möchte, dass das einfach auch wert ist, als Zeugnis einfach auch zu erzählen.
Also Mut machen, auch dann für andere, vielleicht in einer ähnlichen Situation, als um so ein Projekt mitzugehen, in einer bestimmten Arbeit, vielleicht auch für Kirchen für den Osten, oder als Ermutigung insgesamt, wie geht man eigentlich mit so einem Ruf, mit so einem persönlichen Weg um? Und da reden wir sehr gerne mit Ihnen, Herr Thoma. Das ganze Buch werden wir jetzt nicht darstellen können, dafür soll man es dann auch lesen. Aber vielleicht können wir einsteigen in dieser Situation. Sie waren Zimmermann und hatten die Zimmerermeisterprüfung abgelegt. Also waren dann wirklich so ein junger Mensch, der bereit war, in seinen Beruf einzusteigen. Können Sie mal da erzählen, was Sie da erlebt haben, was Ihnen auch eine Richtung gegeben hat?
Grundsätzlich komme ich aus der katholischen Jugendarbeit raus, Kolping Jugendgruppenleiter, BDKJ Kreisvorsitzender, ich war eigentlich immer schon in der katholischen Jugendarbeit aktiv und was mir besonders fasziniert hat, waren bei Kolping einfach auch die Vorbilder, dass Handwerksmeister auch im Glauben einfach oder zum Glauben auch stehen. Das war vor 30 Jahren vielleicht noch nicht ganz so verbreitet und das hat mich schon geprägt. Und nach der Meisterschule, ich habe meinen Bautechniker und meinen Meister abgeschlossen, schlendere ich so in München, habe ich die absolviert, durch die Münchner Innenstadt durch die Fußgängerzone und da ist mir ein Gebäude aufgefallen, das ist draußen relativ unscheinbar, steht Bürgersaalkirche, oben eine die Oberkirche und eine Unterkirche und das habe ich bis dahin nicht gewusst, dass dort ist der selige Pater Rupert Mayer begraben. Ich war allein in der Unterkirche und habe einfach eine Zeit, eine Viertelstunde, wo ich in Ruhe da gesessen bin und mir gedacht habe, so jetzt bin ich fertig, ich habe jetzt meine Qualifikation nochmal gemacht, ich habe eigentlich das Leben jetzt vor mir und dann ist das so wie so ja, aus dem Herzen so aufgetaucht, so ein Bild, nicht? Das einfach, wenn man denkt, einfach so ja, mehr oder weniger spontan, lieber Gott, ich möchte gerne 3 Jahre stelle ich dir einen Blankoscheck aus und da kannst du mit mir machen, was du willst in dieser Zeit. Ich habe eventuell so einen Gedanken gehabt, ob ich nicht Entwicklungshelfer machen sollte. Bin am nächsten Tag bin ich nach Köln gefahren zum Deutschen Entwicklungshilfedienst. Das war aber damals nur eine Stelle in Tansania frei, in Afrika. Dort wollte ich aber nicht hin, eher nach Lateinamerika. Aber das hat sich zerschlagen. Und wenn ich dann auf dem Weg nach Hause mit dem Zug gefahren bin, bin im Bordbistro der Deutschen Bahn. Und dann spricht mich einer von hinten, Ober, habe ich umgeschaut. Und da hat er gemeint, ich wäre der Ober, weil auch so eine in meiner Zimmerer-Kluft, also die schwarze Kurzhose, das Leiberl, weißes Hemd, wie ein Ober ausgesehen habe. Und da habe ich mit ihm noch lange unterhalten und da hat er mir noch einen Kaffee ausgegeben. Das war, bei damals vor 30 Jahren war das noch gar nicht so, ja, so aktuell, dass man in der Zimmererkleidung einfach auftritt, also auf der Baustelle. Ich habe das ganze Zeit und genau, das war so eine lustige Anekdote, wo man noch recht gut erinnern kann.
Und ja, also ich meine, ich hätte Sie jetzt, wenn Sie als Zimmermann im Zug stehen, nicht für einen Ober gehalten, aber der hat dann tatsächlich gemeint, okay, das ist jemand, den kann ich mal fragen. Schöne Sache, Herr Thoma. Als junger Mensch, wenn man so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich so weit, ich habe eine Ausbildung fertig oder bin mit dem Abitur durch. Heute ist es ja auch gerne, dass dann junge Leute sagen, ja, ich will vielleicht noch gar nicht so konkret voll mit dem Beruf anfangen. Ich will mal noch ein Jahr oder vielleicht eine gewisse Zeit mir nehmen. Manche gehen auf Reisen, manche sagen, ich möchte gerne ein soziales Projekt machen. Manche sagen, ja doch, ein Praktikum wäre eigentlich ganz gut. Oder vielleicht auch eine Jüngerschaftsschule, eine Bibelschule. Also ist ja heute, glaube ich, ganz in ganz vielen Köpfen drin, was zu anzugehen. Was wäre da Ihre Empfehlung für so einen jungen Menschen, weil jetzt nicht alles in München können, in die Bürgersaalkirche gehen?
Na, auf alle Fälle. Also grundsätzlich geht es eigentlich darum, oder man darf auch darauf vertrauen, wenn man ehrlich ist und offenen Herzens, dass man den richtigen Weg auch findet. Zuerst denke ich mal, was entscheidend ist, dass man einfach offen für den Willen Gottes ist. Eine grundsätzliche Haltung, man kann das auch einfach innerlich in der Kirche oder bei einer heiligen Messe einfach mal das Anliegen, einfach mal sagen, ich würde genau so und so einfach was machen. Und die eigenen Vorstellungen, was man hat, muss man immer wieder mit dem Willen Gottes abgleichen, weil, wie es so schön heißt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und wie man das dann erkennt, man erkennt das an den Umständen. Also man möchte das und das machen und es ergibt sich einfach nichts und dann tut sich wieder eine andere Tür auf. Und da diese Sensibilität zu haben auf das Wirken Gottes in den Umständen, da kann man wahre Wunder auch erleben, wenn man sich auf den Weg macht.
Die Sensibilität in den Umständen zu spüren, was ist der Wille Gottes. Das finde ich ein wichtiger Punkt, denn meine nächste Frage, Herr Thomas, an Sie wäre, Sie haben das Gott zur Verfügung gestellt, ich gebe dir 3 Jahre und jetzt kannst du was mit mir machen. Ging es dann gleich los? Kam dann der Holzhammer, der gesagt hat hier, das ist es.
Das dauert anscheinend bei mir immer etwas länger. Es hat natürlich nichts in erster Linie getan. Im Nachhinein, in der Retroperspektive, kann man das natürlich alles beleuchten, dass das alles auch seinen Sinn hat. Genauso wie man bei der Bundeswehr Ich durfte einen Führerschein, LKW-Führerschein machen, genauso die Ausbildung als Zimmerer oder einfach auch die Arbeit in der Jugendarbeit. Das hat alles dazu gedient, diese Aufgabe, die später dann kommen sollte, zu erfüllen. Ich habe dann eine Meisterstelle angenommen, wo ich bei einem großen Holzbaubetrieb, die schon mit Fertigteilen gearbeitet hat, um einfach als junger Meister, beginnt man ja direkt von ganz von vorne, wie ist Mitarbeiterführung, wie ist das einfach Termine einzuhalten, zwischen Geschäftsführer, Mitarbeiter und Kunden zu stehen, diese Spannung auch auszuhalten als Führungskraft, junge Leute auszubilden, anzuweisen. Das waren diese 2 Jahre, war da nötig. Ich habe das schon wieder vergessen, mein Blankoscheck, haben wir gedacht, sollte es halt nicht sein. Und eines Abends war ich mal bei einem Vortrag von Hubert Liebherr, wo er erzählt hat, mein Weg zum Glauben.
Sie sagen, wer ist Hubert Liebherr?
Hubert Liebherr ist auch Vorstand bei uns von Kirchen für den Osten, auch Gründungsmitglied. Hubert Liebherr ist von dieser Unternehmensgruppe Liebherr Backer Kühlschränke. Der hat ja damals die Firma verlassen und hat sich rein auf die Begleitung von Wallfahrten und damals auch Hilfstransporten. Und über diese, seine Tätigkeit, hat er einen Vortrag gehalten. In Pfaffenhofen war das. Und ganz am Schluss erwähnte er noch, er hat einen Freund, den Axel Weidinger, Förster von Oberaudorf, der macht mit der Familien, helfen Familien, unterstützt er im ehemaligen oder im damaligen Kriegsgebiet in Jugoslawien Menschen, indem dass er Holz und kleine Nothäuser liefert. Und da sind bei mir dann die rote Lampe angegangen, weil man denkt hat, wow, genau, das möchte ich. Und so ist der Kontakt zustande gekommen, dass ich mal für eine Woche in dieses Kriegsgebiet mitfahren durfte.
Mhm. Darf auch noch sagen, wer sich mehr über Hubert Liebherr für ihn interessiert, was er so auch erzählt. Er hat auch, wir haben schon mit Hubert Liebherr selber auch schon Sendungen gemacht in der horre.org in der Mediathek. Einfach Hubert Liebherr stöbern. Dann kommen Sie da, er hat da viel auch über Medjugorje erzählt, was er da schon organisiert hat. Also interessante Persönlichkeit. Aber heute geht's eben um Bernhard Thoma, der dann der Durchführende war von Dingen, die da gebaut wurden. Und also die Idee war dann ins ehemalige Jugoslawien, damals hieß es Jugoslawien, heute ist es dann, glaube ich, Kroatien, wo sie dort im Landesinneren tätig waren. Was genau haben sie da gebaut?
Das waren kleine Nothäuser. Damals sind die im Krieg sind die Wohnhäuser zerstört gewesen und für die Landwirte, für die Bauern vor Ort war es jetzt schwierig, ihre Felder zu bewirtschaften, weil sie einfach ihre Wohnhäuser verloren hatten. Und genau für diese Situation sind kleine Holzhäuser gebaut worden, wo die Menschen einfach übergangsweise dort wohnen konnten und einfach die Landwirtschaft weiter betreiben konnten. Ich durfte da in der Woche dabei sein. Es war auch interessant, einfach mit Kroaten, mit Moslems, mit verschiedenen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Das war auch eine ganz neue Erfahrung. Ich war damals beim Vize-Verteidigungsminister einquartiert und der hat mir immer eingeschärft, ich soll ja vor Dunkelheit zu Hause sein. Seine Frau hat dann immer gekocht für uns abends. Und einmal am Freitag, am Ende der Woche, hat es ein kleines Fest gegeben. Wir haben noch ein bisschen gefeiert und es ist dann doch finster geworden. Ich fahre mit dem Auto diese 5 Kilometer von der Baustelle zu meiner Übernachtung und in der Nacht um 3 stürmt dieser Degan, so ein kleiner Fester, der Verteidigungsminister, der Vize, zu mir in das Zimmer rein und schimpft rum und ich habe gar nicht gewusst, was er möchte, weil ich ihn auch nicht verstanden habe. Und am nächsten Morgen, wie der Übersetzer dann da war, hat er mir erklärt, ob ich lebensmüde sei, weil im Teil dieser 5 Kilometer, so 500-600 Meter, das war direkt am Frontabschnitt, wo wir gebaut haben. Und das war zwar Waffenstillstand, aber abends, wenn beleuchtete Lichter, würden die Serben auch das gerne als Zielscheibe benutzen. Da ist mir doch ein bisschen anders geworden.
Und solche Geschichten stehen auch in dem Buch Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn von Bernhard Thoma. Also er erzählt, was insgesamt war, und dann auch immer wieder so kleine Anekdoten. Also und Sie haben dort eben diese Notkünfte aufgebaut. Und aber das Bedürfnis der Leute vor Ort war dann auch so, dass sie gesagt haben, eine Notunterkunft nehmen wir gerne als Kirche.
Genau, das ist eigentlich von den Leuten, da haben jetzt wir nichts dazu getan, weil unsere Aufgabe war, unser Auftrag, diese Nothäuser, diese kleinen Holzhäuser zu bauen. Die haben selber aber, weil die Kirchen ja auch zerstört gewesen sind und sie ihren Glauben einfach auch in einem Gebäude ausüben wollten, haben sie so ein kleines Nothaus als Kapelle umfunktioniert. Wir waren damals bei der Einweihungsfeier dort und waren ganz überrascht, dass so ein kleines Holzhaus als Kapelle umfunktioniert worden ist. Und diese Idee, eine kleine Holzkapelle, ist mit einem Hilfstransport, der von Medjugorje Deutschland nach Moskau organisiert wurde, zum damaligen Erzbischof Tadeusz Kondrusewicz gekommen. Und dieser hat gleich ohne zu fragen eine Kirche bestellt. Und das war wirklich interessant, weil diese Anfrage hat dann der Hubert Liebherr bekommen und dachte, ja, Kirchen bauen. Und da er mich damals kennengelernt hatte, ein paar Monate vorher, war es so, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht so eine kleine Kapelle für Russland bauen möchte. Und da habe ich sofort in meinem Enthusiasmus gesagt, jawohl, Hubert, diese Kirche baue ich dir. Ich habe noch gar nicht gewusst, was das überhaupt für Konsequenzen und so alles hat. Aber da ich ja noch in diesen 3 Jahren war und haben wir gedacht, jetzt, ja okay, das ist so, okay, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, dann mache ich das. Und damals hat es den Verein Kirchen für den Osten noch nicht gegeben. Ich habe in dieser Firma, wo ich als Meister angestellt war, durfte ich am Feierabend und am Wochenende mit meinen Freunden ehrenamtlich diese Kirche bauen. Und am 13. Oktober, am Fatimatag 1993, ist dann losgegangen Richtung Rostow am Don im Süden von Russland am Schwarzen Asowischen Meer, durften wir diese Kirche aufbauen.
Und was da genau geschehen ist und was es für Konsequenzen alles hatte, darüber sprechen wir gleich mehr mit Bernhard Thoma. Sie hören die Lebenshilfe, unser heutiges Thema, ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Wir hören ein bisschen Musik, das ist eine spannende Geschichte, das finde ich, vor allem aus der praktischen Sicht, wie Gott einen Menschen führt. Da hören wir gleich mehr und lassen das ein bisschen sacken mit einer schönen Musik, wo wir Sie schon mal mit entführen, auch in die Kirchen des Ostens. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Unser heutiges Thema ist Lebenslinien. Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn, und es geht um den Zimmermann und Zimmerermeister Bernhard Thoma. Er hat ein Buch zu diesem Titel geschrieben, Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn, und wir sprechen jetzt über seine Geschichte hier in der Lebenshilfe. Bernhard Thoma hat uns im ersten Teil des Gesprächs erzählt, wie er als junger Mensch Gott sein mal so einen Blankoscheck für 3 Jahre gegeben hat, mach was draus. Und es hat da auch bis zum 3. Jahr gebraucht, bis er dann auch gerufen wurde. Er hat noch eine Ausbildung erfahren, eben auch berufliche Praxis bekommen zu seiner Meisterschule, dass er eben da auch mal das angewendet hat. Und dann der Ruf nach damaligen Kroatien, Notunterkünfte zu bauen. Und dann eben zum Ende dieser 3 Jahre kam eben auch diese Bestellung einer Kapelle durch den Erzbischof von Moskau, so habe ich es verstanden, Bernhard Thoma. Ich glaube, das ist richtig. Also er hat von Ihnen diese Kapelle irgendwie bestellt zu bauen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Genau, das war Anfang der 90er Jahre, war Russland nur ganz abenteuerlich. Da hat es fast keine Tankstellen nicht gegeben. Dann haben wir dann einfach, das russische Militär hat schwarz den Diesel verkauft, dass man überhaupt tanken hat können, war schon eine wilde Zeit. Das war dann auch Ende Oktober, da ist der Winter schön langsam gekommen und wir hatten damals auch noch keinen Kran für den Aufbau. Wir haben es aber hinbekommen und die Straßenverhältnisse waren natürlich, ganze Kanaldeckel haben gefehlt, da haben sie nur einen kleinen Birkenzweig reingesteckt. Also haben wir richtig aufpassen müssen, war schon ein richtiges Abenteuer. Wie wir wieder zu Hause oder nach Hause gefahren sind, das war am 1. November, sind wir wieder zurück, es waren ungefähr so 3000 Kilometer, durch Polen durchgefahren, das war Allerheiligen, der 1. November. Und da ist mir das irgendwie so, alle anderen, wir waren im Mercedes-Bus sind wir gefahren, die hinten, die haben alle geschlafen und da ist die Sonne so reingescheint. Und da ist mir wie so ein Bild, wo man denkt, wow, das war was, nur noch Kirchen für Russland zu bauen. Habe ich LKW so vom Bild und so eine große Halle gesehen und habe mir gedacht, wow, das war eine super Geschichte. Nicht? Und dann ist er gleich drauf, kommt dann die andere Stimme, wo sagt, was bildest du dir ein, wie stellst du das vor, das funktioniert ja sowieso nicht dann. Auf jeden Fall, wir waren zu Hause und das sind vielleicht 6 Wochen vergangen. Dann hat mich der Hubert Liebe angerufen und hat mir das erklärt. Stell dir vor, Bernhard, hat er gesagt. Ich bekomme einen Brief vom Erzbischof Kondrusevich. Er bedankt sich, dass die Kirche jetzt steht, dass nach so langer Zeit wieder Heilige Messe gefeiert werden kann. Und er hat noch 40 weitere Pfarreien, die keine Kirche haben. Wir sollen in unseren Bemühungen nicht nachlassen. Hat der Huber gesagt, also da ist er sauer gewesen. Sagt er, jetzt einen kleinen Finger hast du gegeben, jetzt möchtest du die ganze Hand, wie das soll das funktionieren. Und dann hat er aber gesagt, noch eine Zeit lang, okay, lieber Gott, wenn das dein Wille ist, stelle ich dir 3 Bedingungen. Ich brauche einen Mann, der das federführend macht. Ich brauche die finanziellen Mittel und ich brauche eine Halle. Und diese Sachen sind dann nach und nach eingetroffen. Bei der Abrechnung habe ich das an Hubert am Schluss gesagt. Ich habe das damals noch nicht gewusst, dass er diese Bedingungen am Himmel gestellt hat. Da habe ich gesagt, das wäre super, so Kirchen für Russland zu bauen, wenn es eine seriöse Sache ist, dann würde ich das gerne machen. Und Hubert hat dann noch einen Umschlag bekommen, ein Kuvert, wo mit dem Zettel ohne Absender, wo drauf ist für Kirchenbau in Kroatien und in Russland. Und es waren festverzinsliche Wertpapiere im Wert von 340.000 deutsche Mark. Und damit ist dann losgegangen. Haben wir gesagt, uns auf die Suche gemacht, okay, wenn es sein soll, dann beginnen wir den Verein.
Das war damals in den 90er Jahren, da gab es noch die D-Mark, ja.
Genau.
aber ein stattlicher Betrag, einfach so in einem Umschlag drin, enorm. Und also der hatte also quasi eine Anschubfinanzierung oder eine Grundfinanzierung da. Er hatte den Mann, den er braucht, um den er gebeten hat. Und wie so eine Halle als dritte Bedingung?
Die Halle haben wir, das haben wir ganz pragmatisch angegangen, dass wir einfach in der Handwerkszeitung eine Annonce aufgegeben haben. Und dort sind wir dann, wir haben 3, 4 verschiedene, die erfolgversprechendsten haben wir begutachtet. Und eine Halle ist dann dort gewesen, wo für uns einfach perfekt gewesen ist, ist ein großer Vierkanthof. In Ampfing ist das in Niederbayern gewesen, mit 1000 Quadratmeter. Da war noch eine Kapelle dabei. Und oben im Giebel war auch der heilige Antonius noch drin. Genau, und das war dann für uns auch dieses Zeichen, dass wir gesagt haben, okay, die Halle, die ist für unsere Tätigkeit perfekt. Und das war schon immer ein Traum, einfach eine ganz leere Halle und die als Kirchenbauwerkstatt einzurichten. War eine große Herausforderung, aber genauso wie es in meinem Bild Traum, wie man immer das bezeichnen möchte, am 1. November 1993 in Polen gesehen habe. Genauso ist dann, hat sich das auch materialisiert, möchte man sagen.
Und so beginnen Sie auch Ihr Buch. Ich fand es spannend, Sie beginnen Ihr Buch nicht in Ihrer Jugend, sondern eben mit so einer Situation, wo Sie aus der Halle heraus die eigentlich schon fertig gebauten Kapellen, also die Wände oder die Teile, die sie in der Halle gefertigt haben, dann verladen auf mehrere 40 Tonner und damit gemeinsam dann nach Sibirien fahren. Das ist also dann schon zu ein bisschen späterer Zeitpunkt gewesen, aber sie nehmen einen da richtig mit in diesen Moment. Deshalb auch die Halle. Man baut in dieser Halle quasi schon ganz viel vor, um das dann vor Ort dann zusammenzusetzen. So habe ich das verstanden.
Genau, das war diese Zeit von 1994 bis 2003. Das war damals noch möglich, dass man mit Hilfstransporte nach Russland fahren hat können. Ab 2000 hat es dann eigentlich keinen richtigen Sinn mehr gemacht, weil einfach diese Baustoffe und Rohstoffe vor Ort auch zu bekommen waren. Und da hat unsere Tätigkeit von daher von selbst bauen mehr zu dem verlagert, dass man bei der Planung, bei der Unterstützung, bei der Finanzierung und bei der Logistik und bautechnische Fragen, dass man diese Pfarreien unterstützt und auch junge Leute ausbildet, das Subsidiaritätsprinzip, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie lernen, wie man auch das selbst machen kann, weil die Wertschöpfung sollte ja auch im Land bleiben. Und es macht ja keinen Sinn, Holz von Finnland in Deutschland abzusägen und dann nach Sibirien zu kutschieren, wenn sie Sibirien selber die Rohstoffe haben. Und das ist halt einfach ein Prozess, wo einfach länger dauert, aber erfolgsversprechender ist.
Eine Frage, jetzt interessiert mich noch zwischendrin, weil Sie haben das vorhin so gesagt. Also Sie hatten so diesen Wunsch, ach, ich könnte das machen. Und dann kam diese andere Stimme, die sagt, was bildest du dir eigentlich ein? Wie soll das funktionieren, dass du gerade so als einfacher Zimmerermeister da Kirchen so weit weg baust? Das ist ja so ein Konflikt, in dem es steht. Und klar, wenn ich jetzt einen Theologen frage, der weiß mir da eine gescheite Antwort. Aber wenn Sie sagen, so die Stimme Gottes hören und zu spüren, wo geht der Weg Gottes lang, was antworten Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung als Katholik, als Christ, als Zimmerermeister?
Man muss einfach, denke mal, pragmatisch abwägen. Man muss ja wissen, man kämpft da immer. Jetzt das ganze Leben gibt es ja, das sind immer diese zwei Seiten. Man muss einfach da in das Gefühl oder in den Gedanken einfach mal reingehen, was bewirkt es. Sind das nur Ängste? Sind das Existenzängste, was man hat? Ist das nur, also im Prinzip seine Haltung auch überprüfen. Helfe ich um des Helfens Willens oder helfe ich, damit meine Tätigkeit den maximalen Nutzen erbringt? Das ist im Prinzip eine gewisse, auch, diese harte Geschichte, weil man ist selber der härteste Gegner, ist man ja selber, da man sich mit dem auseinandersetzt. Wenn man es aber macht, dann ist es so befreiend, weil man einfach dann durchstarten kann, weil das genau einfach den Beruf zur Berufung machen. Also ich habe noch nie, für mich war das klar, trotzdem hat es die Zweifel, die gibt es ja immer, aber für mich war das dann durch diese Umstände, die gekommen sind, oder von außen bin ich gefragt worden. Es ist aber nicht von mir aus gemacht, sondern ist von außen gekommen. Und oft bekommt man einfach zwei Hinweise. Man kann auch darum bitten, wenn man sagt, man braucht drei Hinweise, aber zwei deutliche Hinweise und dann ergibt sich einfach manche Sachen. Vielleicht auch anders, wie man denkt, aber mit dem muss man sich, glaube ich, denke mal auseinandersetzen, um in die volle Fülle der Möglichkeiten, die man hat, egal wo man auch steht, auch wenn man Handicap hat, man hat immer Möglichkeiten, dass man einfach das Leben qualitativer einfach und intensiver auch leben kann.
Und Sie waren ja da nicht ganz allein. Auch Hubert Liebherr war natürlich ein Sparringspartner auf diesem Weg. Und auch dann natürlich die Menschen um Sie herum, die mit Ihnen gearbeitet haben. Auch da ist natürlich was, wo man gemeinsam bewegt und merkt, in welche Richtung kann es gehen. Schon mal vielen Dank für diese Frage. Ja, wir möchten natürlich noch mehr von Ihnen hören, Bernhard Thoma. Wir möchten aber auch die Möglichkeit für unsere Hörer und Hörer geben, jetzt bei uns anzurufen. Hier in der Sendung hat sie irgendetwas Bestimmtes angesprochen, was sie jetzt auch nochmal sagen Ja, Herr Thoma, da habe ich folgende Frage dazu. Oder ja, was sind Ihre Fragen an Bernhard Thoma hier in der Lebenshilfe zum Thema Ein Zimmermann im Auftrag des Herrn? Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben an Bernhard Thoma zu seinem Weg oder vielleicht wie auch wie es weitergegangen ist noch, wie es auch heute dem Verein Kirchen für den Osten, was den heute bewegt, all das ist möglich, dass Sie das jetzt fragen können. Die Telefonnummer nochmal 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Имени ради Твоего потерпевтя, Господи, потерпе душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. Стекается
Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser Thema heute in der Lebenshilfe, Lebenslinien, ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Bernhard Thoma erzählt von seiner Geschichte. Sein Herzensprojekt ist Kirchen bauen, kleine Holzkirchen bauen in den Ländern Osteuropas, dass dort die Menschen wieder ihren Glauben leben und begehen können. Und heute steht er uns zur Verfügung hier für auch für Ihre Fragen jetzt hier in der Sendung. Und ich sage gerade nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen mit Ihren Fragen an Bernhard Thoma zu seinem, wie ich finde, spannenden Weg, den über ja die Zimmereimeisterschule, über das Hilfen in damaligen Kriegsgebieten Jugoslawiens dann gebracht hat, auch zu dem Verein Kirchen für den Osten, den zu gründen und eben kleine Holzkirchen in Russland und anderen Ländern zu bauen. Und die Telefonnummer für die Sendung ist 089 517 008 008. Unsere erste Hörerin hören wir aus Landshut, das ist die Frau Wendrich. Grüß Gott, Frau Wendrich.
Grüß Gott, ich möchte alle herzlich grüßen und hätte zwei Fragen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich habe das damals auch in Kontakt gehabt zu jemandem, der da mitgefahren ist, das war Josef, dass mehrere Josefs in der Truppe waren und wie der Verein jetzt arbeitet. Das sind die zwei Fragen. Danke.
Okay. Danke, Frau Wendrich. Dann gehen wir doch gerade mal zur ersten Frage. Gab es auf dieser ersten Reise mehrere Josefs? Bernhard Thoma.
Es hat mehr gegeben, mehr als ein Dutzend, möchte ich sagen. Nicht? Und da sind wir dann in die Schwierigkeit gekommen. Einmal war bei der Produktion, waren glaube ich 4 Josefs anwesend. Da habe ich die irgendwie auseinander. Also man musste einfach ihnen einfach nochmal einen Zusatznamen geben. Und da haben wir einfach, das hat sich dann so ergeben, dass man spezielle Tätigkeiten, die Josef geheißen haben, einfach da eine Verbindung haben. Wir haben zum Beispiel ein Josef, war von Gars, der hat immer so Spielzeuge, aussortierte Spielzeuge mit, so Holzspielzeuge geschenkt bekommen und das war dann der Spielzeugsepp. Dann hat es einen Melksepp gegeben, einen Dinkelsepp hat es gegeben, einen Eckbanksepp und so sind die Seppen einfach auch mit durch und der heilige Josef feiern wir jetzt auch am Sonntag. Das ist ein starker Patron auch von Kirchen für den Osten, weil der immer geschaut hat, dass einfach auch die finanziellen Möglichkeiten immer einfach sich ergeben haben. Wenn da vielleicht noch eine kurze Geschichte dazu zum heiligen Josef. 2002, 2003 haben wir das umgestellt. Unsere Halle ist dann in die Westukraine gekommen, haben wir nur ein Sägewerk aufgebaut. Und da war so eine Umstrukturierung, ja, wie machen wir jetzt weiter? Und da haben wir eine Novene zum heiligen Josef gebetet. Und in dieser Zeit hat mich ein Priester, der ist tätig gewesen in Kasachstan, in Petrovka, und er hätte da eine Kirche bauen sollen, hat aber die finanziellen Möglichkeiten nicht gehabt. Und er hat gesagt, wenn er nur eine Anschubfinanzierung bekommen könnte, dann würde er auch von seinem Orden Geld bekommen, aber er hat jetzt nicht diese Anschubfinanzierung. Und er hat gesagt, ja, er braucht halt so so 40.000, 50.000 Euro, dann könnte er beginnen. Und am Ende dieser Novene, am Abend, ruft dann ein Mann an, ein Bekannter, der hat schon mal mitgeholfen, sagt, ob wir noch Kirchen bauen, und er ist auch Josef und wollte gerne eine kleine Spende für den Kirchenbau geben. So, an wie viel haben Sie da gedacht? Sagt er, ja, so 50.000 Euro. Und das war dann genau am Josefitag, und das hat dann super funktioniert. Und darum sind wir, also wird er bei uns, bei den Kirchenbauern, der Josefitag einfach auch gefeiert. Also Wendrich, wenn Sie Josef Lust haben, Frau Wendrich, dann könnten Sie am kommenden Sonntag, sind wir in Vilsbiburg ab 15 Uhr, da treffen wir uns. Das ist ja nicht so weit weg.
In der Kirche?
In der Kirche, ja.
Ja, in der Kirche, da habe ich Lust, okay?
In der Wallfahrtskirche, nicht?
Ja, ja, natürlich.
Also haben wir hier auch gleich noch eine Connection aufgebaut. Also wichtig, der heilige Josef als Unterstützer. Auch hier für unser Radio Horeb ist der heilige Josef eine ganz, ganz wichtige Person, die uns ganz nahe steht, der uns unterstützt, der uns finanziell hilft in seiner Fürsprache, indem er, ja, wir spüren das ganz, ganz deutlich, dass er da mit bei uns ist und so eben auch als Unterstützer von Kirchen für den Osten. Und die zweite Frage von Frau Wendrich, denke ich jetzt aber auch nochmal ganz wichtig. Sie haben es angesprochen, Herr Thoma, Sie haben auch Russland und Ukraine genannt. Das sind natürlich Länder, in denen gerade gar nichts geht, aber schon länger, glaube ich, schwierig ist, weil ja da auch dann Repressionen waren, dass man da gar nicht mehr einfach so arbeiten konnte. So war das, glaube ich, in der Geschichte. Können Sie vielleicht zwei Sätze dazu sagen und dann sagen, wie hat sich dann die Arbeit entwickelt, was machen Sie heute?
Also wir haben damals eine kleine katholische Pfarreien unterstützt, hauptsächlich die Pfarreien, die Stalin hat die Russlanddeutschen, Polen und Litauer, die Katholiken nach Russland oder nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Und diese kleinen Gruppen haben sie im Untergrund Kirche über 50, 60 Jahre, haben einfach den Glauben weitergetragen, hauptsächlich die Babuschkas. Die haben damals das gemacht, weil mehrheitlich ist ja Russland orthodox, und die letzten Jahre hat einfach die orthodoxe Kirche einfach den politischen Willen oder die Kooperation auch mit der Politik und einfach auch stärker eingegangen, wie es in Westeuropa zum Beispiel der Fall ist. Und daher alles, was vom Westen kommt, mit Argwohn betrachtet wird, und die letzten zwei Jahre ja, sowieso. Das ist einfach diese auf die Orthodoxie. Wir haben aber trotzdem auch, wir haben in der Ukraine haben wir mal eine Versöhnungskirche für die orthodoxe Kirche, Moskauer Patriarchat, auch bauen dürfen. Und das hat sich einfach dann so weit verändert. Wir stehen trotzdem noch im guten Kontakt auch mit Priestern und Bischöfen aus der Ukraine und auch in Russland. Unser Aktienbeiser, Frau Wendler, gefragt hat, was wir jetzt aktuell machen. Wir unterstützen einen Kirchenbau in Ostrumänien, das ist in Galaz, das ist im Donaudelta, an der Grenze Moldawien-Ukraine, die Richtung. Und da sind wir jetzt dabei. Da habe ich jetzt gestern die Nachricht erhalten, dass die Baugenehmigung jetzt durch den Stadtrat durch ist. Das war jetzt ein bisschen eine längere Tortur. Und aktuell haben wir noch auch eine Anfrage von Pakistan. Da sollte man auch einen Kirchenbau unterstützen. Das ist jetzt die aktuelle Sache. Unter anderem auch noch so Anfragen wie zum Beispiel, da wird eine Kirche profaniert, ob wir nicht die ganze Kircheneinrichtung auch haben möchten. Und solche Sachen, das ist so die aktuelle Tätigkeit jetzt.
Frau Wendrich, vielen Dank für den Anruf.
Ja, vergelt Gott für alle diese Auskünfte, und gesegnet soll alles sein, jede Tat. Wiederhören.
Wiederhören. Dankeschön. Und aus Mannheim ruft uns Herr Gietfried an. Ich grüße Sie.
Ja, einen wunderschönen Gruß. Ich habe die Sendung leider nicht ganz von Anfang an mitgehört, aber ich weiß, um was es geht. Ich hatte selbst einen Cousin, der lange Jahre Bruder und war bei den Komboni-Missionaren. Und der mit 64 Jahren in Kaliningrad vom damaligen Erzbischof von Moskau vom Thaddäus Kondrusiewicz zum Priester geweiht wurde, ja, wo wir dann von der Familie auch zugegen waren, ja. Und der ist darüber gekommen nach Kaliningrad durch die Malteser von Osnabrück. Die haben da eine Kirche, erstmal für die Sozialstation, eine Holzkirche, die früher in Zonthofen aufgestellt war, ja, haben die darüber transportiert, ja, und haben dann auch Kirchen, Fertigkirche in Rastolneue bekommen, ja, auch über den Hubert Lieper, und das war also eine hervorragende Sache.
Genau, das, Herr Dietfried, diese Kirchen, die haben wir gebaut. In Rastolneue, Mamonowo, Svetli und Zalesi. Das waren vier Kirchen im Kaliningrader Raum. Und dort in der Kirche, die von Zonthofen gekommen ist, da waren wir auch schon drin, nicht? Genau. Da haben wir auch in Rastolneue unseren Viktor Niedermayer, ein Russlanddeutscher, den haben wir damals getroffen, und der ist seitdem dann immer mit uns durch Russland und Sibirien mitgefahren, um die Kirchen aufzubauen. Also ich kenne ihn ganz gut.
Und was auch ein Highlight war, mein Cousin, die haben eine Orgel geschenkt bekommen, ich weiß jetzt genau nicht woher, die sie dann nach Russland rüber transportiert haben. Und als wir dann nach der Priesterweihe ein paar Tage später zurückgefahren sind, sagte mein Cousin zu mir, jetzt könnte man so einen pensionierten Orgelbauer brauchen, der uns hilft, die Orgel wieder aufzubauen. Ja. Und ich habe dann 97 am Pfingstmontag an den Orgelbauer angerufen, der unsere Orgel in Feudenheim erstellt hat, ja. Und der ist dann, also ich habe dem direkt die Telefonnummer von Kaliningrad gegeben, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, der ist dann tatsächlich darüber gefahren und hat dann, die haben da Tag und Nacht gearbeitet, ja. Und hat dort die Orgel aufgestellt, ja.
Herr Dietfried, schön, auch dass Sie das nochmal gerade erzählen, und das finde ich jetzt auch nochmal wichtig. Man merkt schon, Herr Thoma, also man macht so ein Projekt nicht allein. Ja, das kommt ganz, ganz deutlich rüber. Da helfen viele Leute mit. Da kriegt dann einer eine Idee und unterstützt es nochmal, ruft einen Orgelbauer an, der dann da nochmal einsteigt. So eine Arbeit, und die uns dann auch in die verschiedensten Länder führt. Wir haben jetzt einige spannende Namen gehört. Ja, sowas, ja, wie wichtig ist dafür, dass man merkt, es ist ein Fluss da, wo dann Leute mit einsteigen und so ein Projekt unterstützen?
Ich glaube, wichtig ist, dass alle, die mithelfen oder wie man Helfer auch sucht, dass man den übergeordneten Handlungsrahmen, oder man kann es auch als Vision bezeichnen, ich würde es eher als übergeordneten Handlungsrahmen, dass man den klar definiert. Was möchten wir machen? Und mit dieser Botschaft einfach sich auch Mitstreiter aktiv sucht. Man muss ja irgendwo eine Sichtbarkeit bekommen. Und wenn man proaktiv rangeht, werden auch die richtigen Leute geschickt. Wir sind ja damals nach Russland oder nach Sibirien. Es waren immer vier schwere LKWs, vier 40-Tonner. Eins davon war ein Versorgungsfahrzeug mit Kran, Gerüst, Wohncontainer und noch ein Mercedes-Bus, als einfach, wo man einfach im Essen oder andere Sachen einfach schneller kaufen konnte. Und es sind immer die richtigen Leute mitgekommen. Also das waren immer genau diese 10 Leute, die wir gebraucht haben. Und hat auch viele Schwierigkeiten und alles gegeben, aber es sind immer genau die richtigen dabei gewesen, die auch anstehenden Probleme auch lösen haben können. Einen haben wir mal aus der Schweiz, der Felix. Der war ein richtiger Elektroingenieur, irgendein Techniker, und das war irgendwie im Steuergerät von unserem Mercedes-LKW, da ist irgendwas kaputt gewesen, das ist ja versiegelt gewesen, die haben es dann einfach aufgemacht und einfach da dementsprechend umprogrammiert, dass man trotzdem auch weiterfahren hat können. Das ist dann in Warschau repariert worden, aber wir sind auch von Sibirien bis Warschau mit dieser Notmöglichkeit auch gekommen. Darum sind immer die richtigen Leute dabei. Wen man es auch konkret sucht, dabei, und wir werden auch geschenkt.
Die einem Gott auch über den Weg laufen lässt. Aber woher weiß ich denn, Sie haben ja anfangs gesagt, Sie möchten ermutigen, jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer, dann zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, komm, ich lasse mich ermutigen, auch für einen Dienst, wo auch immer. Aber woran merke ich, dass ich die richtige Person bin? Muss ich das ewig prüfen oder wäre es vielleicht auch gut, da einfach mal drauf einzusteigen, zu schauen, funktioniert das?
Man kriegt da irgendwo immer einen Impuls. Man zieht entweder eine Not oder man möchte irgendwas verändern oder sagt, das könnte man jetzt besser machen. So, man braucht irgendwo diesen Impuls. Und dann muss man prüfen, dient das nur für mich selbst oder selber, also die Haltung, helfen und des Helfenswillens oder dass man der Zielgruppe maximal helfen kann. Man muss wissen, mit welcher Intention gehe ich ran und dann einfach ohne lang man kann das auch, so eine Idee kann man auch zertreten, das einfach oder zerreden. Einfach beginnen. Und wenn sich was auftut, dann kommen die richtigen Leute. Es scheitert nie an Geld, es scheitert immer an Geld. Die finanziellen Mittel werden kommen, wenn einfach die Intention klar ist. Und wenn man die auch schriftlich mal festhält und das einfach kommuniziert und dann kommen die richtigen Leute. Und wenn das Projekt nichts ist, dann muss man halt auch so viel sein, dass man sagt, okay, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Und wenn nicht, dann lässt man es halt einfach stehen. Aber trotzdem wichtig ist, dass man einfach mal ins Tun, ins Handeln kommt. Und man ist oft überrascht, welche Energien dass das auch freisetzt, wenn es das Richtige ist. Vielleicht auch für manche, ich habe auch schon viele Projekte auch begonnen, die andere dann weitergeführt haben, weil es einfach dann für denjenigen das Richtige ist. Aber wir sind ja nicht umsonst genau in dieser Zeit, wo man jetzt diese kirchlichen, geopolitischen Finanzchaos, was wir alles herrschen, wir sind genau in dieser Zeit reingeboren, um die Welt einfach auch da einfach einen Impuls zu geben. Jeder dort, wo er steht.
Und wir merken schon, hier ist ein Mann der Tat, der nicht lange fackelt, sondern einfach mal anpackt und auch sagt, also wenn man dann sich nicht so lange Gedanken macht, sondern mal einfach mal auch anfangen und vielleicht auch nicht bei der ersten Hürde gleich dann aufgeben, sagen, ja, das ist dann doch nicht Gottes Wille, sondern dranbleiben. Er selber hat ja auch 2 Jahre noch Erfahrung gesammelt, bis er dann tatsächlich den ersten konkreten Auftrag bekommen hat, auch dann dran zu bleiben und schauen, wie sich manches ergibt. Ich danke Herrn Gietfried für seinen Anruf. Danke auch für Ihre schönen Beispiele, die Sie erzählt haben. Und ich als Nächsten begrüße ich den Herrn Kupczok aus Kempten im Allgäu. Grüß Gott, Herr Kupczok.
Ja, hallo. Und zwar liebe Grüße an Bernhard, möchte ich mal sagen. Und zwar will ich Zeugnis abgeben. Ich war mal über ein halbes Jahr bei Kirche für den Osten tätig als Schreiner. Und ich habe nur sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem ganz netten Kollegen, wo ich getroffen habe. Es war eine wunderschöne, bereichernde Zeit. Und eben dazu kommen durch meine Frau, die hat das damals in der Zeitschrift Medjugorje aktuell gelesen. Also ich muss sagen, ich muss jeden muss wirklich jedem sagen, bin ein bisschen nervös, der, wo das Ganze damals auf die Füße gestellt hat. Und für mich war das eine sehr gnadenreiche Zeit, auch durch den heiligen Josef, wo mich da hingeführt hat.
Herr Kupczok, vielen Dank für den Anruf und auch für Ihr Zeugnis. Vielen Dank. Also ein schönes Beispiel, Herr Thoma, für jemand, der sagt, hey, ich habe mich da engagiert und das hat mir selber auch sehr viel gebracht. Das erleben Sie wahrscheinlich auch mit anderen Mitarbeitern, die vielleicht für kürzere Zeit dabei sind oder auch für längere Zeit.
Ganz unterschiedlich. Wir sind damals ein Jahr dabei gewesen und einfach auch nur für einen Tag. Ich habe einen Bekannten in Kösching, der Max. Wir haben von Kirchen für den Osten eine Orgel geschenkt bekommen und da einfach das schade, wenn man so ein Projekt macht, braucht man immer auch den Sinn, dass das wirklich vor Ort auch gebraucht wird. Und ja, da haben sie in Nordnorwegen in einem Kloster haben sie so eine Orgel für gebraucht, genauso wie in Weißrussland. Und da hat aber der Max gesagt, okay, er kümmert sich, dass die Orgel da nach Norwegen kommt. Packt dann in Anhänger rein und ist deshalb eigenständig gefahren, dass er so auch so eigenständige Initiativen, dass einfach Leute auch kurzfristig oder so projektbezogen einfach auch mithelfen können.
Und da merken wir auch, so ein Projekt ist, jede Kirche, die man da irgendwo aufbaut, ist wieder ein Einzelprojekt und da geht alles ein bisschen immer nochmal auf eigene Weise. Man braucht auch ein bisschen Flexibilität oder Improvisationsgeist, aber der Auftrag muss irgendwie klar sein und innerhalb dieses Feldes, da kann man sich dann durchwursteln, je nachdem, wie es eben auch mit welchen Hindernissen das verbunden ist. Aber wir hören da schon spannende Geschichten raus. Vielen Dank an Herrn Kupczok und aus dem Raum Freiburg ruft uns Herr Meier an. Hallo, Herr Meier.
Hallo. Ich danke, dass ich diese wunderbare Sendung hören darf. Und gerade kommt mir ein Bibelvers, da steht, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und die einen predigen, die anderen singen, die anderen beten und sie haben Kirchen gebaut. 30. Und das ist ja ganz, ganz wunderbar. Kirche ist einfach ein Ort, wo ich Gott begegne. Und in diesen schwierigen Zeiten, wo wir heute leben, ist Gott unsere Hilfe. Ist vielleicht auch die einzigste Hilfe, die wir haben, ist Gott. Und den brauchen wir. Und vielleicht tun auch viele Menschen heute auch gerade besonders Gott suchen. Weil wenn alles gut ist, sucht vielleicht nicht unbedingt immer jeder Gott. Aber wenn es schwierig wird, dann suchen die Menschen vielleicht doch noch Gott. Und er ist die Hilfe und er möchte ihnen helfen. Und er ist das Leben. Und wir dürfen in den Kirchen, die sie gebaut haben, Gottes Wort hören. Und das ist das Leben, das ist die Rettung, das ist alles. Und wir Gläubige, wir haben ja es erfahren, die göttlichen Lebensströme. Und das ist ganz wunderbar. Der Himmelslohn hört nie auf, den sie bekommen. Nur der Himmel wird ermessen, welchen Lohn sie bekommen.
Okay, Herr Meier, vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich sage jetzt auch mal übersetzt, auch nochmal in die Richtung, Herr Thoma, danke, dass Sie Ihr Talent, ein Zimmermann zu sein und Kirchen zu bauen, dass Sie dieses Talent nicht vergraben haben, sondern angewendet haben, damit da auch wirklich was passiert. Und ich denke, da spreche ich ganz im Sinne von Herrn Meier. Sie haben ja die Kirchen gebaut. Waren Sie dann auch zur Einweihung da und haben Sie erlebt, dass da auch Gottesdienste stattfinden? Und wie war das dann?
Das ist immer besonders. Also wir haben damals die kleinen blauen Kirchen, so haben es damals geheißen, weil es alle die Marianische Blau, haben wir blau-weiß, sind gestrichen worden und da haben wir die Kirchen aufgebaut und im Anschluss ist in der Regelfall immer die erste heilige Messe gewesen. Und das ist dann schon eine emotionale Geschichte, weil auch immer der Bischof dabei war. Bei den meisten Fällen war der Bischof dabei. Einfach die Leute, einfach die, wie man einfach sieht, die einfach diese, wo den Glauben einfach 60 Jahre im Untergrund gelebt haben, in der Früh um 3 Uhr die heilige Messe gefeiert und im Keller, wenn sie erwischt worden wären, wären sie ab ins Gulag, ins Straflager gekommen. Und diese starken Glaubenszeugen, die haben mich schon dann bewegt. Und wenn die erste heilige Messe, nach der ersten heiligen Messe, wo einfach diese alten Babutschkas, die einfach die Gebete noch handschriftlich weitergegeben haben oder abgeschrieben haben, dann einfach sich bedanken, dass man einfach, ja, die Deutschen und der heilige Josef soll doch beschützen. So eine schwäbische, 200 Jahre alte Sprache, aber interessant und einfach auch bewegend. Und darum bin ich auch zuversichtlich für die Kirche in Deutschland, weil wir werden wieder einen Schwung an Neuevangelisation bekommen und dazu ist auch notwendig, dass die Kirche auch, wie es der heilige Franziskus mal gesagt hat oder erfahren hat, baue meine Kirche wieder auf. Und diese Aufgabe obliegt es uns jetzt, jedem einzelnen Hörerinnen und Hörer, einfach da einen Teil von so etwas Großen, die Kirche in Deutschland wieder aufzubauen, einfach ein Stück beizutragen, wo jeder steht.
Also lassen Sie sich ansprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch für die Kirche in Deutschland. Wie können wir diese Kirche wieder aufbauen? Aber das wäre natürlich Stoff für eine ganz eigene Sendung. Hier haben wir das Thema. Wir sprechen über die Kirchen für den Osten, die gebaut worden sind, vor allem auch jetzt durch Bernhard Thoma. Er ist ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Das ist unser Thema. Vielen Dank an Herrn Meyer. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für den Herrn Schmidt aus Newiges. Ich grüße Sie, Herr Schmidt.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Konrad Schmidt und ich stamme aus der Diözese Ermland. Ich spreche Russisch und Polnisch und ich war unser Mitglied da in Meiningen, damals noch bei Pater Hans Buhr in Hoch. Da ergab sich das Angebot, dass wir die Kirche von Sonthofen bekommen und nach Kaliningrad, Königsberg verwenden können. Und ich war der Koordinator dafür und vom Lazarus Hilfswerk. Und wir hatten zwei Spendenkonto, einmal von meinen Landsleuten in Ermland, also in Deutschland, und ein Konto nochmal vom Lazarus Hilfswerk. Und da ergab sich so wunderbar, der Bischof hat uns die Holzkirche von Sonthofen geschenkt, selbst bezahlt die Aufladung. Etwa 10 Lkw-Fahrer haben sich freiwillig von Main gemeldet und einen Monat hat es gedauert im Sommer. Und eine Transport war immer eine Woche und das ging dann durch Polen nach Kaliningrad. Und dort haben wir die Genehmigung bekommen. Da war ich auch dann zuständig. Ich hatte ein Gespräch mit dem Herrn Matuschkin.
Herr Schmidt, wir müssen ein bisschen gucken auf die Sendezeit. Vielleicht können wir es, also ich finde es toll, dass Sie sich da mit engagiert haben. Wir haben das vorhin auch schon mal gehört, dass diese Kirche aus Sonthofen dann wirklich da hingekommen ist.
Osnabrück, sondern die kamen erst später dazu. Die Kirche stand schon da. Ich selbst habe dann die Genehmigung mit eingeholt, mit dem Ortspfarrer. Und es waren so um die 90.
Was ist Ihr Haupterlebnis, was ist Ihre Haupterinnerung an diese damalige Zeit? Was bewegt Sie, wenn Sie heute daran denken?
Dass der Herr diese Gnade schenkte, ungewöhnlich.
Amen, super. Ja, genau. Also das finde ich großartig, dass der Herr diese Gnade schenkt, auch so viele Leute zu engagieren, zu bewegen. Und ich nehme noch kurz den Herrn Hocheder mit rein. Herr Hocheder, ich lese hier Josef Hocheder.
Ja.
Sind Sie auch so ein Josef?
Ja, grüß Gott, ich bin der Josef Hocheder. Ich bin auch einer von den Seppen, die mitfahren durften nach Russland. Dreimal war ich dabei.
Wunderbar.
Josef, also, servus.
Servus.
Ganz toll, dass du Zeug also jetzt über die Fahrten. Da werden Erinnerungen wach. Ja.
Und jetzt spüren wir gerade, wie es ist, wenn man auf so einem Konvoi mit dabei ist und die Leute so zusammen sind. Schön, dass Sie sich noch gemeldet haben. Herr Hocheder, was ist so Ihre Haupterinnerung oder Ihr, wo Sie sagen, das bewegt mich, wenn ich an diese Reisen denke?
Also ich war, das ist ja schon 30 Jahre her, ich war da auch auf der Suche, ja, wie geht es so weiter im Leben. Und ich habe damals eine Sendung im bayerischen Fernsehen gesehen über den Kirchenbau. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da frage ich mal, ob ich da mithelfen kann, eine Woche lang. Und das habe ich dann gemacht, habe da mitgeholfen und der Bernhard hat dann gesagt, ja, kannst gleich mitfahren nach Russland. Und dann habe ich eben dreimal die Möglichkeit gehabt, dass ich da mitfahren durfte.
Es also auch ganz, ganz praktisch, einfach die Reise dann gleich mitgemacht. Ja. Nicht lange gefackelt, sondern gleich mit drauf eingestiegen. Herr Hocheder, vielen Dank, auch danke an Herrn Schmidt. Und ja, so am Ende der Sendezeit, ich glaube, jetzt könnten wir noch mehr in dieses Gefühl reinkommen. Herr Thoma, ein Zimmermann im Auftrag des Herrn, so heißt Ihr Buch. Wir haben auch die Information hinterlegt, wenn Sie sich an den Hörerservice wenden, der kann Ihnen diese Information geben, wenn Sie sagen, ach, ich interessiere mich für dieses Buch, ich lese es gerne mal nach, auch mit den vielen Anekdoten, die da drin stehen. Der Hörerservice hat folgende Telefonnummer. 08328 921 110. Ich sage es gerade nochmal. 08328 921 110. Und Sie können auch auf den Info-Button zu dieser Sendung klicken, wenn Sie gerade im Internet sind und das Programm aufrufen, der Info-Button, da steht es auch. Letztlich können Sie auch einfach Bernhard Thoma googeln und dann kommen Sie auch dahin zu dieser Information. Und Sie können sie beim CD-Dienst bestellen. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 120. Ja, Herr Thoma, vielleicht noch ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite. Jetzt, nachdem wir diese Stunde miteinander verbracht haben, was würden Sie zum Abschluss noch gerne kurz sagen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir, also alle Hörerinnen und Hörer, dass jeder diese für sich selber die Charismen entdeckt und auch lebt, die er vom lieben Gott bekommen hat und einfach auch Vorbild, egal wo man steht, als Vater, Mutter, als Ausbildungsmeister, als Vorgesetzter, als Mitarbeiter, dass man einfach im Leben durch die Tätigkeit einfach den Glauben einfach bekundet, egal wo es sein möchte.
Vielen Dank, Bernhard Thoma, ein Zimmermann im Auftrag des Herrn. Das ist Ihr Buch, vielen Dank. Und das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Und ich verabschiede mich, indem ich Ihnen wünsche, bleiben Sie hörend und bleiben Sie mutig.